Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und noch sind wir mit Wirths Prozess bzw. seinem Nachleben nicht fertig. Hören wir in die Anklage hinein, in einen kleinen Teil, denn das Ganze geht ohne Punkt und Komma voran, hier im englischen Original. Zitat: Specification. In this, that he, the said Henry Wirths, did combine, confederate, and conspire with them, the said John H. Winder, Richard B. Winder, Joseph White, W. S. Winder, R. R. Stevenson, and others whose names are unknown, citizens of the United States aforesaid, and who were then engaged in armed rebellion against the United States, maliciously, traitorously, and in violation of the laws of war, to impair and injure the health and to destroy the lives by subjecting to torture and great suffering, by confining in unhealthy and unwholesome quarters, by exposing to the inclemency of winter and to the dews and burning sun of summer, by compelling the use of impure water and by furnishing insufficient and unwholesome food of large numbers of federal prisoners, to wit, the number of 30,000 soldiers in the military service of the United States of America held as prisoners of war at Andersonville in the state of Georgia. Zitat Ende. Es wurde Wirths also vorgeworfen, sich mit anderen verschworen zu haben, die Rebellion gegen die USA zu führen. Die erwähnten Herren waren Vorgesetzte von Wirths. Nachdem sich diese Männer miteinander gegen die USA verbündet hätten, habe Wirths bösartig, verräterisch und wider alles Kriegsrecht die Gesundheit von Menschen ruiniert, Menschenleben ausgelöscht, indem er sie der Folter und großen Schmerzen ausgesetzt habe, indem er sie in ungesunde Unterkünfte gesteckt habe, sie den harschen Elementen des Winters und Sommers ausgesetzt habe, indem er ihnen unreines Wasser und ungenügend Essen zur Verfügung gestellt habe. Unter diesen Vorwürfen begann schließlich der Prozess am 21.08.1865 im Kapitol von Washington, D.C. Henry Wirths war gesundheitlich angeschlagen und konnte seinen Prozess nur von einem Lager aus mitverfolgen. Die alte Wunde an seinem rechten Arm war wieder aufgegangen und bereitete ihm schwere Schmerzen. Er hatte vier Anwälte an seiner Seite, die meines Erachtens sehr gute Arbeit leisteten. Der Ankläger ging also von einer Verschwörung gegen die Leben aller Unionssoldaten aus, sodass er Wirths nicht Morde an einzelnen, namentlich bekannten Individuen nachweisen musste. Von den 160 ehemaligen Insassen von Andersonville, die als Zeugen aussagten, behaupteten nur gerade 12, der Kommandant sei grausam gewesen. Liest man die Transkripte, so scheint es, als läge der Ankläger Themen vor, die die Zeugen nicht bestätigen konnten. Wichtig waren dabei diese sogenannte Todeszone vor der Umrandung oder die Verwendung von Hunden. Im Grunde konnte keiner der Zeugen bestätigen, gesehen zu haben, dass auf Gefangene in dieser sogenannten Todeszone geschossen wurde, noch dass Hunde auf Gefangene gehetzt worden seien. Hören wir hier in eine Zeugenaussage eines Gefangenenaufsehers über diese Todeszone vor dem Zaun hinein. Ich habe sie übersetzt. Zitat: Ich weiß, dass eine solche Todeszone im Gefängnis etabliert wurde. Ich weiß nicht, ob Captain Wirths etwas mit der Errichtung derselben zu tun gehabt hat. Die Todeszone diente dafür, die Gefangene von der Palisade fernzuhalten. Ich weiß nicht, welche Befehle es deswegen von Captain Wirtz gab. Ich nehme an, dass es Befehle gab, aber ich weiß nicht, welche das waren. Ich habe sie niemals gehört. Ich habe niemals solche Befehle gegeben und habe Wirtz keine geben hören. Zitat Ende. Meine Kenntnisse von Prozessabläufen in den USA sind nicht sehr ausgeprägt, aber nach Durchsicht der Protokolle fehlt mir tatsächlich der Beweis, dass Wirtz eigenhändig solche Verbrechen beging. Eine schriftliche Spur des Mordens aufgrund von einer Befehlskette etwa ist ebenfalls nicht auszumachen. Diese Aussagen konnten vielleicht einigen Zweifel säen. Aber dennoch wurde ein schreckliches Bild von Andersonville sichtbar. Daran war Wirtz als dessen Vorsteher ganz sicher mitschuldig. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der Generalkonsul der Schweiz seinem Landesmann keineswegs zur Seite stand. Man war offenbar geradezu froh, wenn man nicht mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Glücklicherweise für die Schweiz wurde die Nationalität von Wirtz in den Zeitungen oft als Deutscher oder Niederländer angegeben, sodass man sich noch weniger darum kümmern musste. Aber in der Schweiz wurde es bald öffentlich, dass ein solcher Prozess stattfand. Und bald stellte sich heraus, dass sogar ein Zürcher vor Gericht stand. Aber da Heinrich Wirtz vor seiner Abreise aus Zürich einen so schlechten Eindruck hinterlassen hatte, Veruntreuung, Betrug, war man geneigt, alles Schlechte von ihm zu glauben. Auch in der Schweiz setzte sich niemand für ihn ein. Hier der Bericht aus der Zürcher Freitagszeitung vom 8. September 1865, als der Prozess, der schon fast 3 Wochen dauerte, noch als vages Gerücht bekannt wurde. Zitat: Nach dem Bürgeretat von Zürich ist der Kapitän Wirtz, der vor Kriegsgericht in Washington steht, am Ende gar ein Zürcher. Wenigstens gab es einen Kapitän Henry Wirtz aus Zürich in Alabama. Die Anklage lässt jenen als ein scheußliches Ungeheuer erscheinen, was unser Wirtz Oswald ja doch früher nicht war. Die ersten Punkte der Anklage lauteten dahin, dass in dem unter des Kapitäns Kommando stehenden Gefängnisse in Andersonville 10.000 nordstaatliche Kriegsgefangene wegen unzureichender Nahrung, verpesteten Trinkwassers, Mangel an ärztlicher Pflege, furchtbarer Bestrafung für geringfügige oder erdichtete Vergehen umgekommen seien. Dass 300 derselben von den Schildwachen erschossen worden seien, weil sie eine ungenügend bezeichnete und an vielen Stellen imaginäre Grenzlinie überschritten hätten. Dass Wirtz wilde Bluthunde auf solche Gefangene gehetzt habe, die einen Fluchtversuch machen wollten, wodurch 50 zerrissen oder zu Tode verstümmelt worden seien. Dass Wirtz weiterhin unter dem Vorwande der Vakzinierung viele Gefangene mit giftiger Materie habe impfen lassen. Infolgedessen ungefähr 100 den Arm und 200 das Leben verloren hätten. Es folgten dann noch einzelne Anklagen, dass Wirtz einen Gefangenen erschossen, einen anderen zu Tode getreten, 2 tödlich verwundet habe und so weiter. Diese Schilderungen hat man allerdings schon früher, jedoch ohne bestimmte Benennung eines Schuldigen, als wahrheitsgetreu gegeben. Wirtz sage, er habe auf Befehl des Präsidenten Davis gehandelt. Zitat Ende. Interessant ist, dass Wirtz in den zürcherischen Zeitungen als Wirtz Oswald benannt wird. Es war damals üblich, auch Männern einen Doppelnamen zu geben, nämlich jener ihrer Frau. In unserem Fall handelt es sich um meine Briefschreiberin Emily Schmid, geborene Oswald, geschiedene Wirtz. Die Identifizierung ist also tatsächlich eindeutig. Der Bericht ist Unsinn. Die Anklage gab es so überhaupt nicht. Diese Punkte scheinen auf Geschwätz zu beruhen. Insbesondere wurde nie ein Vorwurf von erzwungenen Impfungen gemacht. Eine interessante, wenn auch unwahre Geschichte, betrachtet man gerade die Geschichte von Menschenversuchen in Lagern und erzwungenen Impfungen an der schwarzen Bevölkerung der USA. Hier allerdings ist das aus der Luft gegriffen. In den USA kam unterdessen der Prozess am 6.11. zu einem Ende. Henry Wirz wurde, wie erwartet, für schuldig befunden und die Todesstrafe wurde gegen ihn verhängt. Er hatte die Zeichen der Zeit schon lange gelesen und wusste, dass sein Ende nahe war. Wirz wehrte sich gegen keine der Vorwürfe und waren sie noch so grauenhaft. Er sah sich als Opfer der Umstände, als Ausländer, der kein Geld für eine gute Verteidigung hatte. Was nicht ganz richtig ist, meiner Meinung nach. Die Protokolle der Ausführungen der Verteidiger schienen mir sehr stichhaltig. Wirz sah sich zudem gerne als eine Art Märtyrer des Südens. Der Evening Star berichtete jedenfalls von einem Brief von Wirz. Zitat: Ich habe keine Hoffnung auf Begnadigung. Diese Sachen in Andersonville sind getan. Jemand muss dafür büßen. Ich habe niemals bestritten, dass die Gefangenen misshandelt worden waren, aber das war nicht meine Schuld. Wenn ich der Letzte sein soll, der für die südliche Konföderation den Tod erleiden soll, dann bin ich zufrieden. Ich fürchte den Tod nicht. Ich habe niemals gesehen, wie jemand in Andersonville erschossen wurde oder habe es gar selbst getan. Das werde ich sagen, solange ich es sagen kann. Ich habe niemals Gefangene mit Hunden gejagt oder Ähnliches. Unglücklicherweise ist General Winder, der Vorgesetzte von ihm, unglücklicherweise ist General Winder tot. Wäre er am Leben, würde er aufstehen und Unschuldige nicht leiden lassen. Zitat Ende. Wirz Gesundheitszustand verschlechterte sich zudem Tag für Tag und er schien gar froh zu sein, einen raschen Tod durch den Strang zu erhalten. Wie gesagt, sah er sich als Soldat und als solcher fürchtet man den Tod angeblich nicht. Am 10. November wurde die Strafe in der Öffentlichkeit vollzogen. Eine riesige Menschenmenge verfolgte die Hinrichtung. Henry Wirz machte mit seiner stoischen und aufrechten Art einen guten Eindruck. Seine soldatische Haltung im Angesicht des Todes wurde mit Genugtuung aufgenommen. In der Gefängniszelle blieben zurück einige Kleidungsstücke, etwas Tabak, etwas Whisky, ein Testament, eine Bibel und eine Katze. All das wurde der Witwe Wirz nach seiner Hinrichtung übergeben. Am Ort der Hinrichtung steht heute übrigens der oberste Gerichtshof der USA. Nach seinem Tod wurde Henry Wirz ins Anatomische Institut gebracht, wo eine Autopsie vollzogen wurde. Sie zeigte, dass sein Genick gebrochen war. Er musste also kein langes Erwürgen erdulden. Später wurde sein Leichnam offenbar hinter den Gefängnismauern verscharrt. Erst 4 Jahre später wurde ihm eine christliche Beerdigung zuteil. Seine Gebeine wurden auf dem Mount Olivet Friedhof in Washington beigesetzt. Aber sanft ruhte Henry Wirz nicht, denn seine Geschichte liegt auf einer Vulkanspalte des Bürgerkriegs. So beurteilte es schon ein Schweizer Bericht von 1889 recht deutlich. Zitat: Beim Schluss des Krieges im August 1865 wurde Henry Wirz vor ein föderales Kriegsgericht gestellt, ihm alle Schuld an den Misshandlungen, Leiden und Tod der Gefangenen allein zugeschoben und wird zum Tode mit dem Strange verurteilt, welches Urteil am 10. November gleichen Jahres an ihm vollzogen wurde. Wir wollen zugeben, dass der Verurteilte eine große Schuld dadurch auf sich geladen hat, dass er sich zum Werkzeuge zur Ausführung von Verbrechen anderer gemacht hat. Aber gewiss ist, dass ihm nicht die Hauptschuld daran zugemessen werden darf, sondern dass er zum Sündenbock für die Verbrechen höherer, konföderierter Beamten gemacht wurde. Wirt war ja nur der Angestellte der konföderierten Beamten. Seine Handlungsweise war letztern bekannt und von ihnen gebilligt. Die konföderierte Regierung war so von Zelten und Lebensmitteln entblößt, dass sie nicht einmal mehr solche für ihre Truppen im Felde genügend hatte. Trotzdem wollte sie die Gefangenen weder protollieren noch auslösen lassen. Es gibt einen ausführlichen Beweis, dass Wirtz kein so inhumaner Mann gewesen ist, zu welchem er durch die Parteileidenschaft gestempelt wurde. In diesem Bericht wird auch gezeigt, dass man Wirtz noch 2 Stunden vor seiner Hinrichtung Schonung seines Lebens versprochen habe, wenn er durch eidliche Aussagen den damals gefangenen Jefferson Davis in die Verbrechen von Andersonville verwickeln würde. Wirtz wies dieses Ansinnen zurück. Er wollte nicht zum Verräter werden, selbst nicht, um sein eigenes Leben zu retten. Zitat Ende. Und dann wurde noch weiteres bekannt, wie die Neue Zürcher Zeitung 2012 berichtete, wurde offenbar nicht der vollständige Leichnam Wirtz beerdigt. Sein verwundeter rechter Unterarm wurde bei der Autopsie offenbar abgetrennt und liegt nun im National Museum of Medicine and Health vor den Toren Washingtons. Neben seiner zweiten Frau hinterließ Henry Wirtz auch eine etwa 9-jährige Tochter. Im Dezember 1865 erschien in der NZZ ein Brief, den Wirtz in der Nacht vor seiner Hinrichtung geschrieben haben soll. Angesichts der persönlichen Details denke ich, dass dies so war. Zitat: Mein teuerstes Weib, meine teuersten Kinder. Wenn diese Zeilen in euren Besitz gelangen, wird die Hand, welche sie schrieb, steif und kalt sein. In einigen Stunden von jetzt werde ich tot sein. Ach, wenn ich nur ausdrücken könnte, wie ich wünschte, wenn ich euch sagen könnte, was ich gelitten habe bei den Gedanken an dich und die Kinder. Ich muss euch verlassen, ohne Mittel zum Leben, euch dem Mitleid einer kalten und grausamen Welt überlassen. Lise, traure, verzweifle nicht. Wir werden uns in einer besseren Welt wiedersehen. Tröste dich selbst. Denke, wie ich es tue, dass ich unschuldig sterbe. Wer weiß besser als du, dass alle diese Erzählungen von Gräuel und Mordtaten Lügen sind? Und warum soll ich das nicht sagen? Viele nennen mich hartherzig, weil ich ihnen sage, dass ich nicht schuldig bin, dass ich nichts zu beichten habe. Ach, denke nur einen Moment, wie der Gedanke, dass ich unschuldig leiden und sterben muss, mich in der letzten schrecklichen Stunde aufrecht halten muss, damit ich vor meinem Erschaffer stehend sagen kann: Herr, du weißt, dieser Sache bin ich nicht schuldig. Ich habe oft gegen dich gesündigt und mich aufgelehnt. Ach, lass meinen unverdienten Tod eine Sühne sein. Lise, ich sterbe gesöhnt. Ich sterbe, wie ich hoffe, als ein Christ. Es ist ein heiliger Wille, dass ich sterben soll. Und weshalb lasse ich das mit Christus sagen: Dein Wille, o Herr, geschehe. Ich weiß kaum, was ich zu sagen habe. Ach, lass mich dich bitten, gib dich der Verzweiflung nicht hin. Bedenke, dass ich gegangen bin zu meinem Vater, zu deinem Vater, zum Vater aller, und dass ich dich bei ihm wieder treffen werde. Lebe für die lieben Kinder. Ach, nimm dich der Cora an. Küsse sie für mich, küsse Susanna und Cornelia und sage ihnen, sie sollen so leben, dass wir sie im Sternenhimmel wiedersehen mögen. Sage ihnen, dass meine letzten Gedanken, mein letztes Gebet ihnen galt. Du fragst mich wegen Coras Unterricht. Mein teures Weib, du musst jetzt handeln, wie du es am besten hältst. Was deine Reise nach Europa betrifft, so rate ich dir zu warten, bis du von dem hörst, welchen ich geschrieben habe. Ich habe an meinen Vater geschrieben. Sollte er tot sein, so wird, hoffe ich, mein Bruder noch leben. Ich schicke dir seine Adresse. Verschaffe dir einen Schein über unsere Heirat, auch über Coras Geburt und lasse sie von einem Magistrat legalisieren. Wenn du nach Europa gehst, so hast du sie nötig. Ich übergebe diesen Brief an Herrn Schade, das ist sein Verteidiger. Er wird ihn dir mit anderen Papieren und Büchern senden. Das ist alles, was ich dir hinterlassen kann. Aber ich kann dir etwas Besseres hinterlassen, meinen Segen. Gott segne und behüte dich. Gott gebe dir, was du nötig hast, und stärke dich, so zu leben, dass wenn ihr sterbet, ihr sagen könnt, Herr, du rufest mich, hier bin ich. Und nun lebet wohl, Weib, Kinder, alle. Ich will und muss nun schließen. Lebet wohl, Gott sei mit euch. Euer unglücklicher Gatte und Vater H. Wirz. Zitat Ende. Wirz machte sich also neben seiner unsterblichen Seele Gedanken um seine Familie. Dass er sie in Armut zurücklassen musste, drückte ihn, und er machte detaillierte Pläne, damit sie in Zürich bei seinem Vater oder seinem Bruder unterkommen könnten. Die beiden anderen erwähnten Kinder müssen ebenfalls seine gewesen sein. Jedoch werden sie wohl kurz darauf verstorben sein. Denn nur die Witwe Elisabeth und Cora wurden danach weiter erwähnt. Die beiden emigrierten nicht, sondern lebten anschließend in größter Armut in Kentucky. Die Tochter Cora heiratete dort 1876 einen Mann namens J.S. Perrin. Sie zogen nach Mississippi, wo er als erfolgreicher Händler arbeitete. Das Paar hatte 6 Kinder, von denen aber nur 2 überlebten. Henry Wirths Tochter Cora starb 1928. Sie hatte immer die Unschuld ihres Vaters beteuert und erwähnte oft, dass sie keine Ungeheuerlichkeiten gesehen hätte, obwohl sie im Lager Andersonville lebte. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und hoffe, Sie in 2 Wochen auch wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!